Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, faszinierende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentieren euch Luis Holo und seine Gäste.
Das Osterfest liegt hinter uns und trotzdem legen wir euch in dieser Woche noch ein Ei ins Nest. Es ist Zeit für unseren Saisonrückblick hier in der Flugshow. Wir hatten jetzt rund anderthalb Wochen Zeit, die Saison mal so ein bisschen sacken zu lassen und uns Gedanken drüber zu machen. Wie fanden wir das denn eigentlich? Und genau darum soll es in dieser Folge gehen. Und die bestreiten wir zu dritt mit dabei. Unsere Expertin Ulrike Gressler. Hallo Uli.
Hallo zusammen. Freue mich, wieder dabei zu sein und ja, sozusagen die Saison zu beenden mit euch zwei.
So machen wir das. Und der dritte im Bunde ist der geschätzte Kollege Daniel Kultau, der ja auch schon in der letzten Folge zu Gast war. Hallo Daniel.
Hallo Luis, hallo Uli.
Ja, ich habe es gesagt, wir wollen auf die Saison zurückblicken, ziehen ganz generell so ein Fazit, wie uns das so gefallen hat und verteilen dann auch noch unsere traditionellen Awards. Würde aber sagen, wir fangen mit unserer beliebten Sandro Pertile-Skala an und als Einstiegsfrage daher, wie hat euch denn die Saison insgesamt so gefallen? Wird sie euch länger in Erinnerung bleiben? Uli, fang doch gerne an.
Ja, schwierig zu sagen. Ich glaube schon, dass sie uns in Erinnerung länger bleiben wird, allein was die Familie Priots uns geliefert hat und natürlich auch durch die Olympischen Spiele, durch doch viele Überraschungssieger. Und wurden wieder ein paar Entscheidungen getroffen, die ich nicht so nachvollziehen kann. Ja, deswegen würde ich wieder sagen, eine solide 8. Besser geht's immer. Und ich denke mal, da kommen ja noch so ein bisschen im Detail, was uns vielleicht allen nicht so gefallen hat, auch von Seiten der FIS. Ja, aber ansonsten bin ich froh, dass auch die Saison ohne größere Verletzungen vorübergegangen ist, muss man ja auch mal sagen. Hatten ja schon ganz andere Winter. Ich kann mich jetzt gar nicht so erinnern, ob überhaupt jemand schwer verletzt ist. Ich will da jetzt auch keinen vergessen, aber mir fällt jetzt auf Anhieb nicht gleich, außer was im Sommer passiert ist, im Winter zum Glück nicht ein. Und das finde ich sehr, sehr positiv, wenn man das mal so insgesamt betrachtet.
Ja, bei mir sieht es ganz ähnlich aus. Ich hätte mir ein kleines bisschen mehr Spannung gewünscht in der Saison, gerade wenn es um die großen, um den Gesamtweltcup beispielsweise geht. Aber es ist natürlich auch ja, toll, so eine Saison mitzuerleben, wo jemand alle Rekorde bricht, wie Domen Preutz und mit ja, Martin Nykien so ein bisschen gleichzieht, was die Einzeltitel angeht. Ich würde aber tatsächlich dann eher eine 7 von 10 geben auf der Sandro Pertile-Skala.
Ich würde mich dir anschließen, Daniel. Also für noch mehr hat mir auch die Spannung gefehlt, die Abwechslung im Großen und Ganzen. Aber ich bin da im Großen und Ganzen bei dir, dass das schon auch ja einfach irgendwo auch bewundernswert ist, so eine Dominanz mitzuerleben. Gleich wenn ich so das Gefühl habe, seitdem es die Flugshow gibt, ist das so ein Phänomen, was uns irgendwie nicht so recht loslässt. Also so eine hundertprozentig spannende Saison, gerade bei, obwohl eigentlich bei beiden Geschlechtern, fehlt uns in dem Sinne noch. Deswegen wäre das eigentlich mal ganz schön. Aber muss auch sagen, so was ich mir im Vorhinein erwartet habe und was jetzt so bei rausgekommen ist, ist das schon insgesamt ziemlich in Ordnung gewesen. Verletzungen sind mir jetzt auch keine im Winter groß eingefallen, zumindest keine, die jetzt langanhaltend waren oder saisonbeeinflussend. Gut, wir hatten im Sommer halt gerade die drei bei den Frauen, Lara Malsina, Alex Lutit, Eva Finkelnick, das sind natürlich schon drei große Namen, die uns da weggebrochen sind. Ansonsten hast du natürlich recht, Uli, sind wir davon verschont geblieben. Das ist auf jeden Fall mal sehr, sehr positiv. Möchtest du, weil du das angedeutet hast, von Seiten der FIS, möchtest du gerne noch ausführen, was dich da vielleicht ein bisschen gestört hat?
Ja, also manche Wettkampfentscheidungen eben wieder gerade, ich sag nur das Superteam oder der Superteam-Wettbewerb bei den Olympischen Spielen. Klar sind da noch andere mitverantwortlich, aber das war natürlich wieder keine gute Werbung und hat eigentlich diese tolle olympische Atmosphäre, was ich jetzt nur vom Skispringen sagen kann, ganz schön damit getrübt. Und gab es natürlich auch wieder etliche Verlierer mit der Entscheidung. Das war halt natürlich sehr schade. Und weitere Entscheidungen werden mir bestimmt noch einfallen, jetzt gerade auf Anhieb nicht. Aber ich denke, wenn wir uns jetzt weiter drüber unterhalten, wird uns schon noch die ein oder andere Story einfallen, die uns nicht so gefallen hat.
Wollen wir dann gleich das Negative aus dem Weg räumen und bei unseren Awards mit den Enttäuschungen der Saison anfangen? Es war in Sachen Feedback nicht optimal, aber ich würde sagen, das knüpft da ganz gut dran an. Daniel, was hast du uns denn mitgebracht? Was ist für dich oder wer oder was ist für dich die Enttäuschung in dieser Saison gewesen?
Ja, ich habe mal sowohl was für die Männer als auch für die Frauen mitgebracht. Würde einfach mal, ja, bei den Frauen, weil wir das gerade schon mal angesprochen haben, einsteigen, weil ich glaube, auf die Männer bekommen wir heute auch noch zu sprechen. Und zwar das, was halt im Sommer, ich habe es mal dazu gezählt, dort in Predazzo passiert ist, gerade mit Eva Pinkelnick, Alexander Lutet, Lara Malzina und dabei auch die nordische Kombiniererin Haruki Kasai dabei, die sich dort auf dieser Schanze, die da wohl, ja, oder die dann nochmal nachgebessert werden musste, jeweils das Kreuzband gerissen haben und deswegen, ja, bei Olympia, bei den Olympischen Spielen auch passen mussten. Und das gerade auch für, ja, Eva Pinkelnick sehr bitter ist, weil, so wie ich das jetzt rausgelesen habe aus ihren Social Media Posts, hat sie jetzt ja so diesen Traum einer olympischen Medaille so ein bisschen, ja, deswegen aufgeben müssen. Bei den nächsten Spielen 2030 wäre sie dann ja auch schon 41 Jahre alt und das ist schon bitter, dass da so ein Schanzenprofil, was dann offensichtlich nochmal nachgebessert werden musste, dafür verantwortlich ist.
Ja, kann man auf jeden Fall guten Gewissens so stehen lassen. Ist dann natürlich auch wieder so was vielleicht ein ungutes Licht auf die FIS wirbt, weil letzten Endes ja auch dieses Thema Anzüge da seinen Teil damit beigetragen hat, dass man infolge des WM-Skandals in Trondheim meinte zu beschließen, dass der Schnitt jetzt für Männer und Frauen irgendwie einheitlich sein muss und das ja, dann in gewissen Teilen ja auch wieder revidiert wurde, danach.
Ja, und Predazzo hatte ja eine schöne Schanze, muss man auch wirklich sagen. Das ist ja, was ich schon oft erzählt habe. Das tut einem eigentlich besonders weh, wenn dann so eine Schanzenanlage eigentlich ja eher verhunzt wird und wir wissen ganz genau, wie lange es dauert, ehe da mal wieder Geld reingesteckt wird, um die Schanze vielleicht überhaupt wieder zu retten. Und wir haben ja selber bei den Olympischen Spielen gesehen, wie schwer sich dann doch noch viele, also selbst die Männer, schwer getan haben mit einer guten Landung, weil sie doch noch so hoch reingefallen sind. Und man muss sagen, da lag noch Schnee auf der Schanze. Ich will gar nicht wissen, wie es im Sommer ist. Ich glaube, viele werden da nicht mehr zum Training freiwillig hinfahren. Das gleiche Phänomen hat man ja schon geplant. Da bauen dann ein super Skizentrum hin und die 90er war jetzt auch nicht jeden Lieblingsfreund, wo ja auch viele Unfälle passiert sind. Und das finde ich dann immer so besonders schade, dass dann irgendwas noch mit Hauruck verändert werden muss, obwohl es davor so eine harmonische Schanze war.
Ja, tut man dem Sport unter dem Strich auch keinen Gefallen mit und fand das auch sehr gut, als ich nochmal die Olympia-Nachschau von vor Ort mit Martin Schmidt gemacht habe, dass der auch nochmal sehr, sehr klar und deutlich dazu Stellung bezogen hat und dass vielleicht da mal ein Umdenken stattfinden sollte in der Hinsicht, weil er ja sagte, das ist ja, wie du ja jetzt auch schon beispielhaft gesagt hast, längst nicht die einzige Schanze, die missraten ist, um das mal so zu formulieren. Letzten Endes ein Risikofaktor in dem Sport, der sowieso sehr, sehr risikoreich ist. Also das muss dann nicht unbedingt sein. Möchtest du gleich noch hinterher ergänzen, was du dir für die Herren aufgeschrieben hattest, Daniel?
Ja, da habe ich mal allgemein das Abschneiden der polnischen Mannschaft dieses Jahr genannt, was jetzt natürlich durch Kaspar Tomasiak und seine Erfolge bei Olympia jetzt ein bisschen ad acta oder ad absurdum geführt wird. Aber Ausnahmen bestätigen da irgendwie die Regel, dass dann ein 19-Jähriger die Mannschaft so anführen muss, das ja auch toll macht. Und so zwei oder drei im Superteam, diesen Wettkampf, den du gerade schon angesprochen hattest, Uli, haben sie ja auch Silber geholt mit Pavel Wasek. Das sind natürlich tolle Ergebnisse, aber insgesamt kam nach Kaspar Tomasiak leider sehr, sehr wenig und ja, es sieht jetzt auch für die nächste Saison, habe ich so den Eindruck, nicht wirklich gut aus, dass da so ein Turnaround stattfindet, sondern dass das jetzt eher so ein bisschen, ja, verpasste Zeit ist, die jetzt einfach so nachgeholt werden muss in den nächsten Jahren, dass dort wieder richtig gute polnische Skispringer beziehungsweise ein Team, was richtig gut ist, aufgebaut wird.
Ja, da drehen wir uns ja auch, glaube ich, mindestens jetzt schon 2 Jahre um Enttäuschung der Saison, oder Luis? Ich glaube, letztes Jahr haben wir es auch schon benannt. Ich glaube, das Jahr davor bin ich mir nicht sicher. Ja, viel Unruhe und wenn ich noch damit, also die haben natürlich, die Olympischen Spiele haben sie sehr, sehr gerettet. Also wenn man das sieht, aber da ist auch noch eine andere Nation, die man gleich, glaube ich, im gleichen Atemzug nennen können. Das sind die Norweger. Also wenn ich auf den Gesamtweltcup gucke, da kommt der Erste auf Platz 11. Und dann sind sie da zu kompakt in den besten 15, aber ist ja jetzt auch für Norwegen nicht das, was sie sich erhofft haben. Aber die Olympischen Spiele haben sie im Endeffekt auch mehr als gerettet. Da sind sie sogar die besten Nationen gewesen mit 2 goldenen, 2 silbernen und einer Bronzemedaille. Und natürlich sehr viel die Anne-Odin Ström dazu beigetragen hat, was natürlich auch keiner davor so mitgerechnet hätte. Ja, bei den Männern auf jeden Fall würde ich auch die Norweger mit dazu zählen.
Was bei den
Aber auch die
Polen?
Deutschen fast. Also das sind alles so ein bisschen, muss man auch sagen, Norwegen, auch Deutschland, klar, Philipp Raimund auch wieder Goldmedaillengewinner, Olympiasieger, was will man mehr? Und für sich auch eine super gute Saison gesprungen, aber dann kam halt noch mit Felix Hoffmann danach leider lange nichts mehr, erst zum Schluss. Und da würde ich fast die 3 Nationen sind jetzt vielleicht ein bisschen viele, aber alle so ein bisschen auf eine Stufe stellen, die alle schauen müssen, wo die Reise hingeht. Und da haben die Norweger sich ja am Ende der Saison noch ganz gut verkauft, gerade mit dem Sieg von Marius Lindvik im Finaltag.
Ja, also in Summe würde ich da auch total mitgehen. Also also mannschaftlich führt aus meiner Sicht gar kein Weg an den Polen vorbei. Also gerade auch wenn man sich jetzt nochmal überlegt, und das sagen selbst polnische Fans und Journalisten, was uns da nicht vor einem Jahr alles erzählt wurde, ne? Also als die Trennung von Thomas Thurnbichler dann vollzogen wurde, da wurde auch ganz viel propagiert, frei nach dem Motto, jetzt wird alles besser und ne, also das polnische Skispringen kommt wieder zu seiner Stärke zurück. Und was jetzt bei rausgekommen ist, sind halt, also wir rechnen mal Tomaszek raus, weil der auch nicht vom Nationaltrainer trainiert wird, davon mal abgesehen. Es ist ein 6. Platz im Nationencup, wo die Nationen, die dahinter kommen, deutlich näher sind als die, die davor sind. Sie haben 6 Wettkämpfe, in denen sie gerade mal einstellig gepunktet haben und eben nicht das geschafft haben, was die Norweger geschafft haben, nämlich zumindest eine mannschaftliche Konstanz auf einem gescheiten Niveau mit Spitzen noch nach oben. Und also ohne dem Kollegen Pavel Vancek jetzt zu nahe treten zu wollen, aber das ist, glaube ich, mit der zufälligste Olympiamedaillengewinner in diesem Jahrtausend wahrscheinlich. Also ist meine eine schlaue Juryentscheidung hätte gefehlt, um das auch noch irgendwie abzuwenden. Also ich bin mir sicher, wenn das Superteam zu Ende gesprungen worden wäre, hätten die Polen da keine Medaille geholt. Und ja, Daniel, wir haben ja letzte Woche auch Kamil Stoch verabschiedet. Ich glaube, wir können auch mit Fug und Recht behaupten, dass das keine Abschiedssaison war, die seiner Legacy irgendwo gerecht wird. Also das war ja dann phasenweise auch leider ein echtes Trauerspiel und ist wenig Besserung in Sicht, leider, ja.
Nee, das stimmt. Was mich bei den Polen dann auch so, weshalb ich sie auch nominiert habe hier, ist halt auch so ein bisschen das im Hintergrund, dieses Chaos, was es da immer noch gibt. Das macht den Eindruck, dass da jetzt auch nach diesem Jahr dass es da keine wirkliche Linie gibt, wie es einfach weitergehen soll. Und das wirkt ein bisschen plan- oder hilflos auf mich.
Ja, ich glaube, Norwegen und Deutschland, Uli, mit leichter Abstufung als Enttäuschung zu verbuchen. Es ist ja auch immer so die Frage, was erwartet man sich jetzt im Vorhinein? Also ich glaube, nach dem Sommer ist in Deutschland erstmal niemand davon ausgegangen, dass man 2 Springer unter den Top 10 stellt. Also ich meine, es hatte sich im Sommer schon angedeutet, dass der Winter wahrscheinlich schwierig werden könnte. Die Norweger sind für mich da gelandet, wo ich sie im Großen und Ganzen erwartet habe. Und um nochmal einen anderen Namen ins Spiel zu bringen, sprechen wir auch gerne davon, oder gerade du sprichst da gerne von, wenn jemand ganz erfolgreich ist, überstrahlt er, was im Rest des Teams passiert. Und wir haben es ja letzte Folge auch beleuchtet, Daniel, dass die Slowenen in der mannschaftlichen Breite jetzt nicht so doll aufgestellt sind, hat, glaube ich, Domen Prioc auch gerne mal vergessen lassen in dieser Saison.
Ja, aber trotzdem sind sie Platz 2 in der Nationenwertung. Also 4.000 Punkte hat oder 4.400 Punkte hat jetzt auch nicht alleine der Dom Prioc zusammengehüpft. Und
Das stimmt, ja.
gerade jetzt auch im Teamwettbewerb hat er ja eher seiner Nation noch keinen Gefallen getan. Aber an Österreich wären sie eh nicht mehr rangekommen, aber haben es noch vor Japan gerettet. Aber da muss ich auch mal kurz was sagen, wo ich mir die Gesamtwertung angeschaut habe. Anji Lanisek wird Fünfter in der Gesamtwertung. Ich weiß gar nicht, also wenn mich einer mal in 5 Jahren fragt oder selbst in 3 Jahren, was war eine gute Saison vom Anji Lanisek, würde ich nicht sagen, die Saison, aber Platz 5 wirst du ja auch nicht einfach so, weil du irgendwo im Mittelfeld mitspringst. Also er muss ja auch, gerade zum Anfang war er, glaube ich, ganz vorne dabei. Aber wenn mich einer fragen würde, ich glaube, ich würde nie auf den Namen kommen, wenn mich einer nach der Saison fragt, wer war in Top 5? Also weißt du, wie ich meine? Also ich weiß gar nicht, wo der eigentlich mal so seine ganzen Punkte her hat.
Das Gefühl habe ich aber bei einigen Springern gehabt. Also ich frage mich auch, wie Ryoyo Kobayashi zum Beispiel Zweiter geworden ist in der Saison. Und ob das nicht eigentlich sogar eine Kritik am Gesamtniveau des Männerskisprings in der Saison sein könnte.
Muss man auch sagen, Daniel Jofenik. Also der war ja
Ja.
zwischendurch, also man muss sagen, ich glaube eigentlich wäre der Rehn mit auf dem Podest gewesen.
Ja,
Der hatte halt
ja.
Pech einfach mit diesem Kulmspringen, dass er das nicht mitmachen konnte. Dann war alles ein bisschen durcheinander. Ich glaube, der wäre auch noch an seinem Landsmann Ryoyo Kobayashi vorbeigezogen. Das tut mir persönlich ganz schön leid für ihn, dass er das eigentlich nicht geschafft hat, noch in Typ 3, weil er ist zumindest mehr, das klingt jetzt vielleicht, es soll auch nicht abwertend gegenüber Daniel Schofene klingen. Der hat ja auch seine Weltcupsiege und hat ja auch wieder überraschend Weltcupsiege gehabt, wo wir gar nicht mit gerechnet haben, selbst jetzt zum Schluss, also wie so eine Wundertüte. Er ist ja auch irgendwo verdient Dritter, aber ich glaube, ein bisschen verdienter hätte es sich noch der Kollege aus Japan.
Das ist
Das
auch was,
schon.
sorry, Luis, was mir auch noch aufgefallen ist, wenn wir jetzt gerade schon dabei sind, dass halt, dass ich nicht behaupten würde, Ryoyo Kobayashi hatte eine richtig gute Saison, Daniel Czofenik habe ich überhaupt nicht das Gefühl, dass er Gesamtweltcup-Dritter am Ende geworden sein könnte. Also überhaupt nicht. Und ich hatte dann mal ein kleines bisschen geschaut, wann das letzte Mal jemand mit so wenig Punkten Gesamtweltcup-Zweiter geworden ist. Klar, da hängt es auch immer von ab, wie häufig oder wie viele Springen gewesen sind. Und in den letzten 15 Jahren sind das nur drei Springer gewesen. 2021 Markus Eisenbichler.
Ah, das war eine Corona-Saison, ja.
Genau. 2018 Richard Freitag und 2013 Anders Bader. Sonst ja, wäre Ryoyo Kobayashi mit diesen Punkten teilweise nicht mal in die Top 5 gekommen.
Ja, man muss sagen, außer Dom Preoz war ja auch wirklich keiner konstant. Außer noch der René Caído, der ist aber relativ spät, sage ich mal, erwacht. Und eigentlich war es noch der Philipp Raimund eigentlich mit der konstanteste. Und eigentlich ist es dann fast erschreckend zu sehen, dass er eigentlich noch hinter Ante Lanicek zum Beispiel ist. Oder auch Stefan Emberer. Klar, der hat auch eine super gute Saison, aber würde ich immer sagen, wie gesagt, würde ich sagen, ja, Philipp Raimund war ein Top 3, wenn mich einer mal ein paar Jahren fragen würde.
Ja.
Aber er hat zum Schluss halt wenig Punkte gemacht. Gerade beim Skifliegen hat er auch viel liegen lassen. Also sind wir wieder bei dem Punktesystem, haben wir auch schon 100 Mal diskutiert. Der Erste kriegt 100 Punkte, 80 Punkte, 60 Punkte und dann geht es rapide bergab. Und wenn du dann immer guter Siebter, Achter bist, dann machst du kaum Punkte. Und sobald dann aber einer mal gewinnt, was ja Daniel Schofenig doch öfters dann die Saison mal geschafft hat, also relativ oft im Gegensatz zu anderen, weil viel hat der Dom Preoz nicht zugelassen, dann hat er einfach mal die 100 Punkte auf seiner Habenseite. Und ich glaube, das ist auch dem Punktesystem geschuldet, dass das eben dann so herauskommt. Weil ich sage auch mal zum Beispiel so Sukrawski, als keine schlechte Saison gesprungen war, viel in den Top 10 zu sehen. Also Luis, du kannst mir gerne auch reinreden, wenn das jetzt nicht stimmt. Aber guck mal, wo der in der Gesamtwertung ist. Der ist gerade mal Platz 20. Also würde ich auch sagen, der ist eigentlich viel weiter vorne, weil er eigentlich so auf Top 10 war. Aber ich glaube, für Platz 10 bekommst du noch 30 Punkte, wenn überhaupt. Das ist ja schon ab
Ja.
Platz 7, dass du noch 36 Punkte kriegst. Das ist ja also wirklich lächerlich. Und da hast du auch
Es
gar keine Chance, irgendwie mal das Verhältnis dann vorne ranzukommen. Also, dass du auch wieder eine Spannung mal aufbaust in dieser Wertung.
ist total spannend, sich das auch anzugucken. Also wenn man jetzt diese gesamte Tabelle vor sich hat, wie viele Lücken man dann auch sieht, wodurch sich dann auch erklären lässt, warum einzelne Springer so wenige Punkte geholt haben. Deswegen umso erstaunlicher, dass zum Beispiel Jan Hörl und Felix Hoffmann, die ja eigentlich in der Saisonschlussphase gar nicht mehr gepunktet haben, trotzdem noch unter den Top 10 gelandet sind. Aber nur
Aber weil
mal
die
zum.
eben ihre Podestplätze hatten, wo sie die
Genau.
fettigen Points machen, sage ich mal. Und das hatten andere eben
Genau.
nicht. Und man sieht ja richtig 900 Punkte, gut 700 so im Hörl, so ein bisschen Zwischending. Dann kommen die mit
Ja.
ihren 600 Punkten und dann kommen ganz viele mit 400 Punkten. Und da ist es schon dann, also die streiten sich dann schon fast drum, wer wo landet.
Bei den Männern reichen 631 Punkte, um auf Platz 10 zu sein. Mit der Punktzahl wärst du bei den Frauen 14. geworden. Die Top 10 haben alle 900 Punkte plus, sogar die Top 11. Und erst danach kommt ein Cut zu Katharina Schmid auf der 12. Also so gesehen muss man sagen, vielleicht sind die Top 10 ein bisschen berechenbarer bei den Frauen insgesamt. Spricht aber auch dafür, dass sie unterm Strich einfach die konstanteren Ergebnisse auch geholt haben im Saisonverlauf. Und jetzt lässt es sich ja erstmal miteinander vergleichen, weil Frauen und Männer de facto ja gleich viele Wettkämpfe hatten. Vorher musstest du ja mal gucken, hey, wie viele Wettkämpfe gab es überhaupt, das dann vielleicht prozentual berechnen. Jetzt kannst du die nackten Zahlen quasi nehmen. Also das ist schon auch irgendwie ein Phänomen in der Saison, was das ein oder andere Mal zu sehen war, dass man sich so denkt, auch so doll war die Saison jetzt eigentlich gar nicht. Aber die Endplatzierung am Ende schaut dann doch ganz, ganz anders aus.
Ja, sobald du einmal gewinnst, die 100 Punkte, ich weiß noch damals, wo ich noch aktiv war, da war ich auch gerade die erste Weltcup-Saison oft so Platz 7, Platz 8, also ehe ich mal dann paar Mal Platzierer. Da machst du aber auch schon 50 Punkte weniger zur Gewinnerin. Und da hat man Einspringen, wo die Schweizerin, ich komme gerade nicht auf den Namen, 100
Sabrina
Punkte gemacht hat.
Windmüller,
Genau, bei dem Windspringen Hinterzarten. Und
ja.
ich mal an diese 100 Punkte vorbeigekommen bin, das hat gleich noch 3 Springen gedauert. Ein paar Punkte hat sie ja vorher auch gesammelt. Aber wie lange du davon lebst, von den 100 oder 80 Punkten, das ist Wahnsinn. Also wirklich.
Ja.
Und ja, ich will es jetzt auch nicht zu weit ausschweifen, das haben wir ja schon wirklich schon ein paar Mal erwähnt, dass da irgendwie
Gutes.
vielleicht ein anderes Punktesystem her müsste. Man sieht es ja dann auch in Preisgeldern, da sind ja dann ein bisschen andere auch, glaube ich. Ich hatte nur mal so eine Liste Preisgeldkönig, das war ja klar, dass Dombrios davon ist, aber ich glaube, ein bisschen
Ja.
anders war die Reihenfolge dann.
Ja, weil da natürlich die Abstände innerhalb des Preisgelds nicht ganz so krass sind wie jetzt bei den Punkten beispielsweise, was ja auch damit zusammenhängt, dass das Preisgeld in den letzten Jahren gestiegen ist. Also da haben wir zum Beispiel Priots, Vorchofenik, Kobayashi, Nikaido und Embacher.
Ja, das sind jetzt nicht die Riesensprünge, aber daran sieht man es ja auch schon. Und ich denke einfach, das Punktesystem, das müsste irgendwie besser gestaltet werden, dass du für Platz 4 nicht nur noch 50 Punkte bekommst und Platz 7 36. Gerade wenn wir wissen, das sind manchmal Zehntel, die gefehlt haben, vielleicht sogar, um nur aufs Podest zu kommen. Und das muss man ja auch mal überlegen, dass du so bestraft wirst, weil dir vielleicht 2 Zehntelpunkte fehlen.
Ja,
Oder wie gesagt, in der
total.
Saison, wo ich 4x4. Oder 5x4. Ineinander geworden bin, hat mich im Endeffekt der dritte Platz gekostet in der Gesamtwertung, weil Sarah Takanashi dann doch ein, zweimal mehr gewonnen hat.
Ja, auch das wäre definitiv ein Thema für eine potenzielle zukünftige Folge, Dinge, die wir am Skispringen gerne verbessern würden. Also da würde das Punktesystem definitiv mit auftauchen. Dann lass uns auf positivere Dinge schauen und ja, wenn wir die Enttäuschung abgehakt haben, würde ich sagen, logische nächste Kategorie wäre die Überraschung. Möchtest du da auch wieder beginnen, Daniel?
Das kann ich gerne machen. Ich fange mal mit den Männern an. Und zwar habe ich als Überraschung Felix Hoffmann mal genannt hier, weil er ja natürlich seine beste Saison seiner Karriere gesprungen ist. In seinen bisherigen 3 Weltcups-Saisons, wo er punkten konnte, hat er insgesamt 86 Punkte geholt und nun 662. Klar, gegen Ende ist ihm da irgendwie die Luft ausgegangen, aber ich finde das immer beeindruckend, wenn jemand wie Felix Hoffmann, der ist jetzt ja auch nicht mehr der Allerjüngste, dann trotz dieser, ja, bisher eher, ja, wie soll ich das jetzt sagen, bescheidenen Weltcup-Saisons, ich hoffe, es klingt nicht zu negativ, trotzdem weiterhin am Ball bleibt und es sich dann auch so auszahlt. Und das hat mich diese Saison sehr gefreut und tatsächlich total überrascht, weil auch im Sommer, als es hieß, Felix Hoffmann, deutscher Meister, ich hätte nie damit gerechnet, dass da jetzt so eine Saison folgt.
Ja, total. Und was ich ja gerade schon angesprochen habe, dass gerade bei ihm ja auch sehr, sehr große Lücken zu sehen sind, was jetzt so die eingeheimsten Weltcup-Punkte geht anhand der Wettkämpfe. Man muss ja sagen, bis zur Tournee war es überragend und dann fing halt bei ihm so die Malessen an, ne? Dass das Knie rumgezickt hat, dass er dann sich auch den Infekt geholt hat, dass er dann offenbar nicht mehr in den Rhythmus kam und einfach auch nicht mehr so sauber Ski gesprungen ist, wie er das vorher getan hat. Und dass er dann trotzdem Neunter wird und dafür sorgt, dass Deutschland eben doch 2 Springer unter den Top 10 stellt. Also wer das vor der Saison prognostiziert hätte, an denjenigen, ich hoffe, du hast ein bisschen Geld drauf gewettet, weil das wäre ein netter Nebenverdienst gewesen, aber ich glaube nicht, dass da irgendjemand vorher mitgerechnet hätte. Und eher am allerwenigsten er selbst. So gesehen eine sehr, sehr positive Erscheinung. Hatte ich mir auch aufgeschrieben bei den Männern. Ich habe auch noch eine bei den Frauen. Hast du auch noch eine bei den Frauen, Daniel?
Ja, eine habe ich bei den Frauen und zwar die Chinesin Zheng Ping. Haben wir wieder Bingo, Luis, oder? Ja,
Ja.
okay. Okay. Alles klar. Ja, ich hatte das nochmal gesehen, weil irgendwann war sie ja tatsächlich einfach verschwunden aus dem Weltcup. Also sie ist 16 Mal gestartet im Weltcup bei 33 Wettkämpfen, also weniger als die Hälfte. Trotzdem noch 17. am Ende geworden und ja, als erste Chinesin oder ja, chinesische Skispringerin, chinesischer Skispringer, schlechterübergreifend auf dem Treppchen gelandet bei der Two Nights Tour in Garmisch. Und mal zum Vergleich, wie stark das war, Juliane Seifert, die hat bei 32 Springen teilgenommen, also bei doppelt so vielen wie Zheng Ping, und ist trotzdem im Weltcup einen Platz hinter ihr gelandet. Also sie hat da wirklich in dieser Zeit, wo sie gesprungen ist, ja, super gepunktet auf jeden Fall. Deswegen war das für mich die Überraschung des Jahres.
Ja, dann würde ich gerne noch ergänzen, weil du ja gerade auch bei Felix Hoffmann mit der Punktestatistik aufgewartet hast. Zheng Ping, Weltcup-Punkte vor dieser Saison 0. Weltcup-Punkte in dieser Saison 434. Also das ist mal ein Shootingstar, wie er oder sie im Buche steht. Und ja, sehr, sehr schade, dass mit Olympia quasi die Saison für sie vorbei war, weil ich glaube, da sind wir uns alle einig, wir hätten sie sehr gerne auch noch beim Skifliegen gesehen. Also das wäre, glaube ich, ein Spektakel geworden. Da wäre die Landung auch nicht so wichtig gewesen, was ja so ihr einziges Manko ist. Aber ansonsten wirklich, glaube ich, ein Name, der uns allen sehr, sehr viel Freude bereitet hat, mit dem man vorher definitiv nicht rechnen konnte in dieser Saison. Uli, was fällt dir denn noch so ein, wenn du das Wort Überraschung hörst? Gibt es da Namen oder Momente, die jetzt in den Kopf kommen?
Eigentlich gibt es so viele, wenn ich jetzt euch so reden hören habe. Ich finde das immer schwierig und weil es ja auch ein ganzer Saisonrückblick ist, würde ich einfach mal so vielleicht 3, 4 Sachen sagen. Ich will es auch gar nicht so weit ausholen. Also was für mich erstmal positiv war, dass doch nicht so viele disqualifiziert worden sind, wie ich es eigentlich mal ursprünglich gedacht habe, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe da viel krassere Sachen befürchtet oder viel mehr. Also entweder wurde sich sehr gut dran gehalten und gut kontrolliert. Wir können es nicht wissen, aber das war erstmal sehr positiv oder überraschend. Dann war trotzdem für mich nach wie vor überraschend, dass der Dompriot so dominiert, weil ich habe ja vor der Saison noch gesagt, dass ich das dieses Jahr allein wegen den ganzen Kontrollen nicht so glaube, wegen dem neuen Reglement und dass er das eigentlich seit letzten Jahr durchgezogen hat, seitdem er Weltmeister geworden ist. Das muss man sich ja auch mal vor Augen halten, dass er jetzt ein Jahr dominant gesprungen ist seit dem Weltmeistertitel. Ich glaube, das haben vielleicht auch schon viele vergessen. Und das muss man auch erstmal schaffen. Dann für mich natürlich noch eine sehr große Überraschung, wo, glaube ich, auch keiner mit gerechnet hätte, mit dem Podest auf der Kleinschanze, mit Philipp Raimund, aber auch gerade mit Gregor Deschwanden muss ich da ganz groß nochmal hervorheben, als großer Skispringer da Platz 3 auf der Normalschanze zu holen und auch mit seinem Sieg in Oslo. Ich glaube, er hat es sich mehr als nur verdient. Also ihm gönne ich das wirklich von ganzem Herzen. Und ich glaube, keiner hätte damit gerechnet. Es hätte auch keiner mit gerechnet, dass er noch einen Weltcup-Sieg die Saison holt. Dann natürlich Anne Odin Ström, auch glaube ich auch. Klar, so ein bisschen hat man sie vielleicht als Geheimfavoriten, aber dass sie das so durchzieht, gnadenlos und 2 Goldmedaillen holt, Wahnsinn. Das hat auch die Norweger insgesamt gerettet. Allgemein das norwegische Team bei den Frauen sich sehr gut präsentiert und dass es nicht noch zu viel wird, aber auch, muss ich sagen, hervorheben die japanische Mannschaft, gerade bei den Frauen, dass sie die Nationenwertung geholt haben. Und das nicht nur mit einer überragenden Springer, vielleicht wie damals mit Sarah Takanashi, sondern sie haben es wirklich als Team geschafft. Sie haben eigentlich auch, also sie war schon oft auf dem Podest mit, helf mir kurz, Luis, jetzt ist mir der Name entflohen, darf mir eigentlich nicht passieren.
Nozomi Maruyama.
Genau, Maruyama. Sie hat ja auch zum Anfang das gelbe Trikot gehabt, haben vielleicht auch viele vergessen, wo sie, glaube ich, 4 oder 5 Siege hintereinander hatte. Also muss man sich auch mal überlegen, weil es schon so lange wieder zurückliegt. Aber sie haben es wirklich als Team geschafft, den Nationencup zu gewinnen und nicht mit einer überragenden Springerin. Und das freut mich für die Japanerin, weil das hat mir auch schon gesagt, ich glaube, das Reglement kam denen sehr zugute.
Ja, dass die Männer Dritter im Nationencup werden, haben, glaube ich, auch nicht so viele vorher gesehen. Aber auch da ist es ja nicht mal knapp geworden. Also unterm Strich kann man sagen, einfach das Team insgesamt wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht hat. War auch schön zu sehen, wie sie sich in Planica gefreut haben über diese Ehrung, ne? Da durften sie ja dann alle ihre gelben Leibchen anziehen und auf das Podest, da wurde die Hymne gespielt, da gab es Gruppenfotos, also da war die Stimmung schon sehr, 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 sehr gelöst. Also da war es jetzt nicht mehr so viel mit der vornehmen japanischen Zurückhaltung. Man muss ja auch sagen,
und das hat ja auch viel zu heißen. Also die sind ja schon, auch selbst wenn sie was gewinnen, sehr zurückhaltend gegenüber anderen Nationen. Und da sieht man auch mal, wie wichtig ihnen das, glaube ich, auch als Team war, einfach mal das als Team auch Takanashi, ich sehe es ja auch noch von Fernsehbildern. Man muss ja überlegen, sie war die Dominatorin über Jahre im Frauenskispringen. Es geht nichts an Sarah Takanashi vorbei, auch in Japan immer noch. Aber ich glaube, dass sie da so auch fair play und sich mit den anderen freuen konnte und natürlich noch die olympische Medaille wieder mitgenommen hat. Irgendwie gönnt man es ihr ja dann doch immer wieder, obwohl sie schon so viel gewonnen hat. Also irgendwie geht es mir bei ihr immer so, ihr gönne ich das immer, obwohl sie schon so viel gewonnen hat. Ja, es ist einfach so eine Person, weiß auch nicht warum, obwohl man ja denkt, Mensch, es wären auch mal andere dran, aber...
Ja.
Genau, und ein Positives hätte ich auch noch, dass das Skifliegen natürlich der Frauen wieder so gut vonstatten ging, wir so tolle, schöne Flüge gesehen haben, natürlich mit dem Weltrekord von Nika Priots und auch Planica, dass das eine gelungene Generalprobe war, trotz schwieriger Wetterprognose. Und ich denke, dass da ja alles jetzt auf den richtigen Weg ist. Und selbst wenn jetzt mal irgendwann was passieren sollte beim Skifliegen, dann liegt es nicht daran, weil es vielleicht Frauen sind, die fliegen. Das haben sie jetzt 2, 3 Jahre bewiesen und hat mich auch gefreut, dass das wirklich gut über die Bühne gegangen ist.
Dann nehme ich doch diese Steilvorlage an, knüpfe damit an. Das ist für mich auch der Moment der Saison gewesen. Also es ist natürlich klar, einerseits ist es der beliebte Recency-Bias, auf der anderen Seite, dass Frauen in Planitza schief liegen dürfen, das war für mich noch vor gar nicht allzu langer Zeit, lag das nicht so auf dem Tisch, weil ich habe es auch noch vor Ort erlebt, dass was vor 2 oder 3 Jahren irgendwie sich die Organisatoren noch einen blöden April-Scherz erlaubt haben und anzukündigen, dass EMA Cleanets jetzt einen Skiflug absolvieren wird, die an dem Tag gar nicht da war. Und jetzt sind wir einfach so weit, dass wir sagen können, hey, sie haben mit einem sehr, sehr schwierigen Trainingstag unter enormer Anspannung dann einen Wettkampf über die Bühne gebracht, der ansehnlich war, der in allererster Linie sicher war. Und wir haben jetzt in den letzten Jahren so viele Flüge gesehen und es ist wirklich nichts passiert. Und die Trainer sagen teilweise, okay, klar, sie springen kontrollierter, sie springen aber auch sicherer als die Männer. Und das ist in erster Linie ein großartiges Zeugnis dafür, was in den letzten Jahren da in Aufbauarbeit geleistet worden ist. Sie haben es alle super gemacht und jetzt ist es sogar so, dass man sich fragt, warum hat man das nicht eigentlich längst schon mal gemacht? Vor allem, wenn man dann auch sieht, hey, die Zuschauerzahl war da, es hat diesen Weltrekordflug gegeben, also man kann sich den gar nicht oft genug angucken, muss man wirklich sagen. Und man muss ja trotzdem immer noch beibehalten oder bei bedenken, man hat ja längst nicht das Potenzial aus dem Wettkampf herausgeholt. Also der Wettkampf an sich hätte noch viel, viel hochklassiger sein können, wenn man den Frauen entsprechend mehr Fahrt gegeben hätte. Aber das hat man sich in dem Moment vielleicht auch einfach nicht getraut. Aber ich hoffe sehr, dass es so kommt, wie mir das einige Protagonistinnen und Protagonisten gesagt haben, dass das jetzt wirklich dann so das Sprungbrett ist für mehr Veranstaltungen, einfach auch auf Flugschanzen. Und das Zutrauen auch, noch mehr Frauen einfach schief liegen zu lassen, weil wir kommen vielleicht nachher bei einer anderen Personalie noch dazu. Es haben ja auch welche gefehlt, die bewiesen haben, dass sie sehr, sehr gut Ski geflogen sind und dann dort nicht starten durften. Und das dann wirklich, da hat man sich wirklich gefragt, warum das eigentlich? Unterm Strich aber würde ich auch diesen positiven Charakter herausstellen wollen, einfach zu sagen, hey, der Sport ist soweit, traut ihnen das zu. Gebt ihnen die Flüge und die machen das dann schon. Und das ist eigentlich, also das ist für mich eine der besten Nachrichten, die diese Saison so mitgeliefert hat. Und es kommt, glaube ich, auch nicht von ungefähr, dass wir bislang über sehr, sehr wenig Negatives bei den Frauen gesprochen haben, weil es unterm Strich, glaube ich, einfach eine tolle Saison war. Daniel, was war für dich der Moment in dieser Saison?
Ja, bei den Frauen kann ich mich da auf jeden Fall anschließen. Ich hatte da mal stellvertretend den Weltrekord von Nika Preuß, den neuen, auf 242,5 Meter genommen. Und ansonsten war der Moment der Saison für mich ja emotional ganz klar die Goldmedaille von Philipp Raimund bei den Olympischen Spielen vor der Normalschanze. Ich hatte irgendwie schon ein ganz gutes Gefühl, dass es was werden könnte mit einer Medaille. Hatte ja auch damals in unserem Chat spaßeshalber geschrieben, Felix Hoffmann gewinnt Gold. Wenn das Philipp Raimund geworden ist, auch in Ordnung. Habe mich einfach total für ihn gefreut, weil ich ihm das einfach super gegönnt habe. Weil ich finde, fand bei ihm in dieser Saison die Entwicklung wirklich total gut. Ihn auch selbst, wie er an die Springen rangegangen ist, stark und finde es fast ein bisschen schade, dass am Ende da nur ein siebter Platz im Gesamtweltcup, also in Anführungsstrichen nur ein siebter Platz da steht. Ich hatte mal eine Statistik zu dieser Saison gesehen, das fand ich ganz interessant, wenn man die ganze Saison so werten würde, wie die Vierschanzentournee gewertet wird. Also die reinen Punkte, die pro Springen ersprungen werden, da wäre Philipp Raimund sogar hinter Domen Preuß der Zweite gewesen im Gesamtweltcup. Und von daher finde ich das eine super Saison von ihm. Ja, weiß jetzt nicht ganz genau, ob wir jetzt nochmal in was Negatives einbiegen würden. Ich finde trotzdem die Saison der deutschen Skispringer, der Herren jetzt dann doch etwas enttäuschend. Das hattest du ganz am Anfang schon mal gesagt, Uli. Ich hatte auch nochmal ein Interview gesehen von Horst Schüttel nach der Saison, wo er so ein bisschen die Erfolge aufgezählt hat und meinte, ja, wir haben ja auch einen Weltcupsieg geschafft. Und das fand ich dann schon sehr, sehr niedrig gestapelt, dass man das so erwähnen muss. Ich meine, die letzte Saison ohne Weltcupsieg der Deutschen, die war 2009, 2010, da war zwar Michael Uhrmann bester deutscher Springer. Und Ja, auch wenn es diese tollen Geschichten zwischendurch immer mal gab mit Philipp Raimund, dem Erfolg von Felix Hoffmann, war ich dann doch ein bisschen underwhelmed dieses Jahr.
Insgesamt, auch bei den Frauen, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, das hat sich wie ein roter Faden durchgezogen. Und wenn man dann noch auch die Klassen tiefer guckt, außer jetzt mal Juniorenweltmeisterschaft vielleicht ausgeklammert, puh, da weiß ich nicht, ob die so schnell wieder den Bogen kriegen. Also das zieht sich ja wirklich auf einmal schlagartig durchs ganze deutsche Team, auch im Nachwuchsbereich. Und das macht einen ja noch mehr Sorgen. Ich glaube, wie ein Andy Wellinger oder auch ein Karl Geiger, die werden es vielleicht wirklich nochmal schaffen, haben sie auch gezeigt, gut Skien zu springen, auch nächstes Jahr nochmal. Aber sie sind, wie du ja auch gesagt hast, nicht mehr die Jüngsten. Die werden jetzt auch nicht mehr ewig springen. Und selbst Felix Hoffmann ist ja auch schon älterer Skispringer, ohne jetzt, klar, man sagt ja immer, das ist ja nicht mehr wie bei zu meiner Zeit noch vielleicht sogar, dass man gesagt hat, mit 30, 32 hört man auf. Aber ja, das würde ich schon sagen. Aber ich glaube, da macht man vielleicht auch nochmal eine Extrasendung oder zur Vorbereitung oder im Sommer, wie es um
Ja.
deutsche Team steht.
Also ich glaube, wir kommen da auf einen Nenner zu sagen, die Saison der Deutschen war definitiv keine 8 oder 7 von 10. Also gerade wenn man es geschlechterübergreifend betrachtet, kann man auch nicht zufrieden sein. Also mir wäre das dann auch zu billig zu sagen, hey, wir haben ja eine Olympiamedaille und wir haben einen Weltcupsieg. Nee, da muss dann schon mehr bei rauskommen. Ich glaube, insgesamt hat man sich bei den Frauen auch noch ein bisschen mehr erhofft als die Podestplätze, die es dann geworden sind. Wenngleich ich sagen würde, da macht ja zumindest die mannschaftliche Breite definitiv Mut und die Konstanz, mit der sie unterwegs gewesen sind. Also, dass du da auch zwei unter den Top 7 sogar hast, drei unter den Top 12, auch wenn Katharina Schmid natürlich jetzt aufhören wird. Sie sind zu viert unter den Top 18. Das ist auch ein gutes Zeichen, dass es da erstmal stimmt. Da konnten die Männer in dieser Saison nur von träumen, wenn man sich das anguckt, leider. Aber ich bin da vollkommen bei euch. Also zufrieden darf man damit absolut nicht sein.
Ja, dann komme ich mal noch zum Moment. Also es gab viele schöne Momente und klar, der Olympiasieg von Philipp Raimund war auf jeden Fall einer davon. Aber ich will mal noch ein kleineres Beispiel nennen, weil das irgendwie so bewegend war, was die Finnen Superteam Weltcup geschafft haben, wo sie Platz 3 geworden sind. Weil man muss ja auch sagen, seit den Olympischen Spielen lief es irgendwie bei den Finnen immer besser und dann haben sie es wirklich zu Hause geschafft, vor heimischem Publikum, endlich seit keine Ahnung wie vielen Jahren mal wieder auf dem Podest zu stehen. Mit sehr, sehr guten Sprüngen vom Antti Aalto und Niko Kütersau. Und was die eigentlich auch zum Schluss, die Finnen, dann so hingelegt haben für einen Endspurt, also war beeindruckend. Und ich hoffe, dass es, hat mir auch schon mal in einer Folge, dass man es jetzt sehr positiv sieht, aber auch natürlich noch viele Steine im Weg liegen oder noch mehr Steine im Weg gelegt werden wegen Schanzen und etc. Und weil man ja nie weiß bei dem Verband, wie es weitergeht. Und nächstes Jahr kann das schon wieder komplett ins Negative rutschen. Aber das würde ich mal sagen, war vielleicht so ein besonderer Moment, der jetzt vielleicht unter den vielen Großen, die vielleicht auch jeder nennen würde, jetzt wenn man so vielleicht 100 Leute fragt, die wirklich Ahnung haben vom Skispringen, muss man dazu sagen, würde der vielleicht so ein bisschen untergehen. Und deswegen nenne ich den jetzt einfach mal.
Total. Vor allem, man muss ja dazu sagen, so viele Teamwettbewerbe gab es ja in der Saison gar nicht. Das heißt, der sticht dann sowieso noch mal ein bisschen deutlicher heraus, aber war absolut eines der unerwartetsten Dinge, die in dieser Saison passiert sind, würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Bin sehr gespannt, wie es da bei denen weitergeht. Hoffentlich in der Konstellation mit dem Trainerteam, wie es jetzt ist, weil offensichtlich hatten wir ja auch rund um Olympia und danach vor allem besprochen, dass da sich ja offenbar irgendwie was gelöst hatte, nachdem der eigentliche Cheftrainer ja dann sich selbst gegangen wurde, wie auch immer man das jetzt
Gegangen worden
formulieren
ist.
möchte.
Gegangen ist, genau.
Er sich selbst entlassen hat durch sein
Wusste,
Verhalten.
konnte, sollte.
Wäre das wirklich schön, wenn es da in eine positive Richtung geht, weil wir haben ja auch ein Herz für Nationen, über die man jetzt nicht Woche für Woche spricht. Und da kann man ja zumindest von einem kleinen Team sprechen, genauso wie es jetzt bei den Schweizern beispielsweise der Fall ist. Ansonsten muss man ja sagen, wenn es jetzt um die kleineren Nationen geht, sind es halt Einzelkämpfer. Also ist es ein Hector Kapustik aus der Slowakei, der uns sehr viel Freude bereitet hat in den letzten Wochen? Ist es die gesamte Saison über ein Wladimir Sukrawski, wo man sagen muss, ja, wenn der mal irgendwann die Ski an den Nagel hängt, ist das Skispringen in Bulgarien, glaube ich, mehr oder weniger tot, leider Gottes. In Frankreich ist es ein Valentin Faubert, der uns auch sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, der auch eine tolle Saison gesprungen ist. Aber es ist halt anders als noch vor gar nicht allzu langer Zeit. dass das eben Einzelschicksale sind und keine Dreier-, Vierer-, Fünfer-Konstellationen leider. Das wäre was, was dem Skispringen sicherlich auch noch gut tun würde in naher Zukunft, dass mehr Nationen einfach mit einer gewissen Breite auftreten.
Ja, auch die Schweizer, da wissen wir auch nicht, wie es weitergeht. Ich glaube, der Gregor macht jetzt noch. Also ich habe jetzt zumindest nichts anderes gehört. Auf Simon Amann jetzt mal hin oder her, aber er hat ja teilweise wirklich gute Wettkämpfe gezeigt für sein, sagen wir jetzt auch mal, Alter und aus der Nation, wo er auch herkommt. Aber auch die müssen schauen, dass doch mal wieder einer wirklich da, ja, oder mal schauen, dass er nicht mal ein Team richtig zusammenkriegen, wenn es im Anführungsstrichen das Superteam ist, was sie auch schon mal hinbekommen haben. Aber auch wie ein Kian Paier, der ja eigentlich auch schon eine Bronzemedaille mal bei einer WM gewonnen hat im Einzeln. Also seitdem hat man leider auch nicht mehr so viel von ihm gehört. Und was ich mir nur wünsche, was du ja auch schon gesagt hast, Daniel, dass wieder mehr Spannung insgesamt passiert. Also im Gesamtweltcup, aber auch unter den Nationen. Ich weiß noch, die eine Saison, ich meine, das war schon eine Spannung nicht mehr zu überbieten mit Severin Freund und Peter Priots damals, wo mir der Peter Priots heute noch leid tut, dass er trotzdem nur Zweiter war, obwohl sie gleiche Punktzahl hatten. Aber, oder auch für Schanzunehmen, wo man wirklich mal bis zum letzten Springen mitgefiebert hat und gerechnet hat, selbst noch nach dem ersten Durchgang von Bischofshofen. Und das hat man jetzt schon gefühlt länger nicht mehr. Und das wäre schön, ja, wenn das einfach mal wieder eintreten würde. Das Einzige, wo es wirklich mal so war, war eigentlich wieder bei den Olympischen Spielen, wo man so richtig mitgefiebert hat bis zum letzten Sprung teilweise. Genau, klar, weil es auch was Besonderes war, aber da hat irgendwie alles zusammengepasst, dass sie eng beieinander waren. Viel Abwechslung, viele Überraschungen und ja, das wäre so schön insgesamt, aber dazu müssen eben auch kleinere Nationen wieder mehr den Anschluss finden und die großen Nationen, die jetzt gerade nicht dabei sind, erst recht wieder mal in die Pötte kommen, weil das kann nur dem Sport helfen.
Ja, die letzte Tournee, wo es so wirklich spannend war, war halt die vorvergangene. Das vergisst man halt, weil es da drei Österreicher waren, die das unter sich ausgemacht haben. Aber da haben wir zumindest bis zum letzten Sprung gezittert. Ansonsten
ja, bei der Verschanzentournee stimmt, ja.
Ist es relativ eintönig gewesen in den letzten Jahren. Wie auch im Nationencup, also den Sieg bei den Japanerinnen hast du ja schon vorhin angesprochen. Dann wollen wir auch nicht unter den Tisch fallen lassen, dass die Österreicher das bei den Männern geholt haben, auch nicht besonders überraschend, wenn man ehrlich ist. Also wir sprechen Jahr für Jahr über diese mannschaftliche Breite, die sie da haben. Wenngleich man so auch den Eindruck gewinnen konnte, selber zufrieden mit der Saison waren sie jetzt auch nicht, weil ja bei den Olympischen Spielen musste halt das Superteam herhalten, dass es irgendwie retten, weil ansonsten hätten die auch keine Medaille geholt.
Ja, das, wenn man das vor der Saison gesagt hätte, dass Österreich keine Medaille bei Olympischen Spielen holt.
Völlig irre, ja.
Und selbst, sind wir ehrlich, das Superteam ist schön und gut und man kann sich Olympiasieger nennen und das möchte man auch erstmal gewinnen. Aber die Einzelmedaille ist immer noch mal mehr wert vielleicht oder wo man sich eher erinnert. Und ich glaube, das war auch das Ziel. Und gerade bei dieser Kompaktheit, die sie eigentlich hatten, sie waren ja eh so wellenförmig. Sie sind ja so super gestartet, wo wir schon gesagt haben, das wird wieder so eine Saison wie letztes Jahr. Und wer soll an die Österreicher vorbeiziehen? Auch muss man ja überlegen, Stefan Kraft hat ja auch einen Spring gewonnen, hat seinen Punkterekord gerade geschafft. Ist sogar Top 10 noch im Weltcup geworden, was man jetzt manchmal auch nicht denkt, aber wenn man sieht, wie er sich bei Olympia gequält hat oder auch in Daniel Schofenig, das tat ja schon weh. Also wenn man jetzt nur die Statistik wieder sieht oder Nationenwertung und auch mit Platz 3 Schofenig, muss man auch mal sagen, ist ja trotzdem wieder Top 3 Springer gewesen. Denkt man, super Saison, aber das ist auch jetzt keine Saison, wo man sich jetzt vielleicht in 5 Jahren noch an die Österreicher erinnert. Also ich weiß nicht, ob es dann nur mir so geht, aber irgendwie, das klar, die hatten ein paar, also sehr positiv. Ich meine, was man sagen muss, wenn sie jemand Neues im Weltcup geschickt haben, der hat es gleich wieder richtig gut gesprungen oder war gleich mit den Punkten. Und das schafft eigentlich keine andere Nation. Und die mussten trotzdem teilweise würfeln. Wen schicken zur Skiflug-WM, wen schicken zu Olympischen Spielen, wo vielleicht auch ein paar Fehlentscheidungen getroffen wurden. Aber im Nachhinein ist man immer schlauer. Ich glaube, da hätten es vielleicht sogar andere besser gemacht. Das war schon eine schwierige Aufgabe, weil da hätten sich andere Nationen danach die Finger geleckt, so eine Auswahl zu haben an Breite. Aber die dann nominiert worden sind, die haben irgendwie nicht so richtig in dem Moment die Medaillen geholt. Und das war vielleicht das Enttäuschende, muss man sagen.
Also wenn wir den Maßstab vom Beginn der Folge anlegen wollen für einzelne Saisons der Österreicher, kommen wir, glaube ich, auf nicht so viele, wo wir sagen würden, das ist unbestritten eine 8 von 10 gewesen. Also Stefan Embacher fiel mir da als erstes ein. Fantastische Saison von ihm.
Auch Jonas Schuster.
Jonas Schuster ist der zweite. Bei Maximilian Ortner würde ich zum Beispiel sagen, war es eine 8 von 10 Saison? Ich glaube nicht, aber er ist halt trotzdem 17. geworden in der Gesamtwertung. Manuel Fettner könnte man sicherlich ins Feld führen. Mega Abschiedssaison. Ich glaube, so möchtest du vom Sport aufhören
Ja, vor allem, wenn er
in der
halt vielleicht nicht
Form.
so eine starke Nation hätte, wäre er auch wieder bei Olympischen Spielen dabei gewesen. Und ich
Auch
glaube,
das,
das wäre ein
ja.
Kandidat auf der kleinen Schanze mit gewesen. So sein ganzer
Ja.
Sprungstil, sein ganzes Wesen. Also den hätte ich dann schon als Geheimfavorit irgendwo mit reingezählt, weil er auch sich eine Form gesprungen hat in der Zeit. Das tat mir schon sehr leid für ihn. Und, aber haben wir ja damals auch gesagt, lässt man Kraft zu Hause und Chofenik. Im Nachhinein wäre es vielleicht
Tja.
besser gewesen. Aber wie gesagt, ich entscheide das mal. Man will ja um Kraft nicht zu nahe treten, weil er hat sich das ja auch mehr als verdient gehabt.
Ja, total. Also das ist, also ich glaube, die Luxusprobleme, die man in Österreich hat, die hätte man in Deutschland gerne. Da wird einem ganz gut aufgezeigt, wohin der Weg vielleicht mal führen kann, wenn denn alles richtig läuft. Aber ja, sieht man schwerlich auf jeden Fall. Gut, dann kommen wir so langsam an die höchste Auszeichnung, die es in der Flugshow ja zu vergeben gilt, nämlich den Adler, allerdings nicht der Woche, denn es haben ja keine Wettkämpfe stattgefunden in der letzten Woche, sondern wir sprechen vom Adler der Saison. Daniel, möchtest du wieder beginnen? Und die Frage, hast du auch da wieder Frauen und Männer ausgezeichnet oder hast du dich für einen Namen entschieden?
Ich habe wieder Frauen und Männer ausgezeichnet. Ich würde mal
Okay.
mit den Männern anfangen. Und zwar habe ich da einen Springer, der seit Jahren im Continental-Cup gesprungen ist. In diesem Jahr das erste Mal einen Weltcup gewonnen hat, dann noch in Vikersund Zweiter geworden ist und sich auch Weltmeister im Team nennen darf. Und da habe ich mich für Tomofumi Naito aus Japan entschieden, der das jetzt im hohen Alter, in Anführungsstrichen, von 32 Jahren alles geschafft hat und sehr viel Spaß gemacht hat.
Ja, ich glaube, auch einer der Shooting-Stars in dieser Saison, eine überragende Geschichte in allererster Linie, eine überragende Personalie. Hätte man auch bei den Überraschungen, glaube ich, nennen können. Also klar, man
Klar.
kannte ihn auch aus der letzten Saison irgendwann, man wusste, wer das ist, aber hätte, glaube ich, keiner vorhergesehen, was für eine Entwicklung er nimmt. Also von daher, wohlverdiente Auszeichnung, absolut. Dann
Ja, ich schließe mich da jetzt mal an, weil also ich hätte ihn jetzt nicht so genannt, aber jetzt, wo du das auch nochmal so alles erwähnt hast und ja, ja auch mal sagen, dass ich in Flugshow, dass man ja doch mal Kandidaten nehmen, über die man vielleicht nicht so viel spricht oder die bei den ganzen Rekorden, die geknackt worden sind oder die eben schon immer vorne mit dabei sind und ein paar haben wir ja auch schon erwähnt, wie den Gregor Deschwand oder so, finde ich das eigentlich eine sehr gute Wahl und schließe ich mich jetzt einfach mal an Daniel an.
Okay, sehr gut. Dann mach doch gerne weiter. Welche Frau möchtest du auszeichnen? Welche Skispringerin?
Ja, und als Adlerin der Saison habe ich die Schwedin Frida Westman, die ja wirklich nach ihren schweren Verletzungen, langer Pause jetzt in den Weltcup zurückgekehrt ist, am Ende 19. geworden ist. Aber bei Olympia ist sie auf der Großschanze Vierter geworden, hat nur knapp eine Medaille wirklich verpasst und hat in Vikersund dann auch noch einen neuen schwedischen Landesrekord später aufgestellt. Und es war auch keine Eintagsfliege in dem Wettkampf. Am ersten Tag, meine ich, war das. Ist sie ja zweimal auf die 225 Meter gesprungen. Und ja, das ist für mich gerade mit ihrer Vorgeschichte einfach eine schöne Story dieses Jahr gewesen.
Ja, und die hätte ich auch benannt und die ist mir vorhin noch ein bisschen durchgeflutscht bei den Momenten, gerade jetzt in Vikersund, was sie da gezeigt hat. Und es tat mir so leid, dass sie in Planitzer einfach nicht starten durfte, weil ich glaube, sie wäre noch unter die besten drei gekommen, wenn man diesen kleinen Skiflug-Weltcup sieht. Und das hatte ich ja schon der einen Folge erwähnt. Das wäre, glaube ich, so, so wichtig für Schweden gewesen, für den Verband und aber auch für sie. Irgendwie noch so wie so ein kleinen, ja, Titel wäre es ja dann nicht gewesen, aber so irgendwas auf der Habenseite so richtig zu haben. Und das. Ja, das tat mir so leid für sie, dass ihr das nicht vergönnt war. Also, das wäre ja auch so ein Ding, was sie vielleicht, da sind wir wieder bei Chris, einfach hätte ändern müssen oder ein bisschen vorausschauender gucken müssen, dass es vielleicht dann doch Skifliegerinnen gibt, die die ganze Saison nicht so gut gesprungen sind. Oder auf eine, helf mir auf den Namen, Emma Klinitz, die ich auch gerne in Planitzer gesehen hätte, vielleicht noch. Das ist so ein Kritikpunkt vielleicht auch an der FIS gewesen, dass da ein bisschen engstirnig gedacht worden ist. Genau, aber Frieda, wunderbar. Also auch nach dem, was sie überhaupt durchlebt hat. Und man muss ja auch sagen, bis kurz vor den Olympischen Spielen, so ging es mir zumindest, hat man gar nicht so auf dem Zettel gehabt. Und dann legt sie da Sprünge hin auf der großen Schanze. Und da tat es mir einfach leid, dass sie kein Telemark setzen konnte oder nicht gesetzt hat, weil dann wäre sie noch vor Nika Prijec gewesen. Das muss man sich mal überlegen. Ich glaube, sogar Zweite. Also. Da wäre Nika Priots leer ausgegangen, wenn Frieda Westmann nur halbwegs den Telemark angedeutet hätte. Also ich glaube, da hat ja nicht viel gefehlt. Ich habe es aber jetzt auch nicht mehr ganz in Erinnerung. Das wäre natürlich der große Kuno von ihr geworden. Und so hat sie jetzt irgendwie gefühlt nichts so Greifbares, aber trotzdem, also den Adler für uns natürlich jetzt sensationell, dass sie das Comeback so geschafft hat und auch große Weiten sich getraut hat und auch beim Skifliegen da volles Risiko gegangen ist. Und ja, ich hoffe, dass sie jetzt daran anknüpfen kann, verletzungsfrei bleibt und immer mehr Selbstvertrauen bekommt, wie unsere gute Norwegerin
Irin Maria
Kvandal. Ja, die haben
Kvandal.
ja auch ein bisschen vergessen. Man muss ja auch mal sagen, was die hingelegt hat für eine Saison.
Ja.
Ja, also bei den Frauen gibt es fast noch viele mehr Überraschungen oder so Momente, die einen jetzt, also wird den Zuhörern ja genauso gehen, die einen jetzt so einfallen nach und nach.
Ja, absolut. Also unterm Strich, also Kvandal hat ihren Titel bekommen, auch natürlich völlig verdient, weil auch wie sie das in Planica gemeistert hat, wirklich hervorragend, spricht auch einfach für ihr enormes fliegerisches Talent, was sie hat. Für Frieda tut es mir auch ein bisschen leid, dass sie dann nicht noch was Handfestes, im Englischen sagt man so schön Hardware, dass sie Hardware mit nach Hause genommen hat, das hätte sie auf jeden Fall verdient gehabt. Ich hatte sie auch als Adlerin auf dem Zettel. Wahrscheinlich war es auch einfach zu offensichtlich. Deswegen würde ich, also man könnte auch einen kleinen Verdienstadler vergeben, finde ich, an Lisa Eder. Die ist natürlich jetzt in den letzten Wochen vielleicht so ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil sie es halt nach der ersten Schiefe-Quali im Vikersund halt sein lassen. Aber was sie für eine Saison gesprungen ist unter den gegebenen Umständen, dass quasi die ganze Mannschaft im Sommer weggebrochen ist aus verschiedensten Gründen. Dann noch Vierte zu werden im Gesamtweltcup, wirklich überragend. Auch ihre ersten Weltcupsiege, dass sie das auch von der Bucketlist hat streichen können, wirklich, wirklich toll. Auch ich finde, Teamkollegin Julia Mühlbacher ist eine tolle Saison gesprungen, hat es in Planitzer auch super gemacht mit der Startnummer 1. Aber ich würde dann. Wir können Frieda Westmann jetzt schlecht drei Adler oder zwei Adler der Saison vergeben. Deswegen würde ich umschwenken an quasi eine Teamkollegin von ihr, und zwar Heidi Dyre-Traserud. Weil ich finde, also so diese Herangehensweise, die sie auszeichnet, so dieser Mut, diese Entschlossenheit, dieses Unerschrockene, hat mir Woche für Woche sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also ich habe ihr den nächsten Entwicklungsschritt zugetraut, dass sie in der Saison aber mehrfach aufs Podium springt, hätte ich ehrlicherweise nicht gedacht. Und ja, also hat mir einfach großen Spaß gemacht in der Saison. Nie im Zweifel gewesen, ob sie es denn zu Olympia schafft, weil dazu war sie einfach zu stark, zu stabil auch. Und ja, bin sehr gespannt, was der hochgeschätzte Christian Meyer, der norwegische Cheftrainer, noch an Entwicklungsschritten bei ihr macht. Und ich meine, das Team hattest du ja auch schon richtigerweise angesprochen, liebe Uli, was er da zur Verfügung hat. Das ist schon beeindruckend. Wo man sich jetzt ja auch gespannt fragt, wie geht es jetzt zum Beispiel mit Gyda Westvold Hansen weiter? Ja, macht die jetzt nach der Saison, nach den Erlebnissen, die sie haben durfte, auch Ski zu fliegen, den Rückschritt wieder zur nordischen Kombination, nachdem sie jetzt ein Jahr quasi auch kein Ausdauertraining gemacht hat, oder bleibt sie bei den Spezialistinnen und verstärkt sie das Team weiterhin? Also das bin ich jetzt auch sehr gespannt zu erfahren, wie es da weitergeht. Also toll
Ja, also
einfach.
die Heidi hätte ich auch mit erwähnt, aber weil wir die Norwegerin insgesamt schon so erwähnt haben, habe ich mich jetzt auch eben für die Frieda mehr entschieden. Aber zu Recht, die hatte ich auch schon auf dem Zettel, auch so Momente. Man muss ja auch sagen, ich habe dir ja bei Olympia geschrieben, norwegische Meisterschaft mit internationaler Beteiligung nach dem ersten Durchgang. Also wie die sich entwickelt haben, man muss ja auch mal sehen, wie lange der Christian Meyer jetzt schon Cheftrainer vom norwegischen Team ist. Da bin ich noch gesprungen.
15
Das ist
Jahre jetzt,
schon,
ja.
ja,
Ja.
also wollte ich mal sagen, ich habe ihn ja wirklich auch nicht nur ein Jahr noch erlebt, sondern noch ein paar Jahre. Und ich glaube sogar, Annette sagen, gut, die Entscheidung habe ich damals nicht so nachvollziehen können, dass er die nicht mit zu Olympischen Spielen nimmt, 2014. Aber ansonsten, wenn man sieht, er hatte eigentlich nie ein kompaktes Team. Er hatte aber immer eine Springerin, die er irgendwie an die Weltspitze herangeführt hat. Klar gehört auch viel Glück dazu. Und jetzt hat er endlich mal aber ein kompaktes Team. Also ich kann mich nicht erinnern, wann die Norwegerinnen mal so stark waren. Also eigentlich hätten die es fast auch verdient, den Nationencup zu gewinnen mit denen. Also gerade zum Schluss sind die ja so nochmal durchgestartet. Wenn die Saison vielleicht noch einen Monat länger gegangen wäre, vielleicht wären die noch an den Japanerinnen vorbeigezogen. Da sieht man aber auch mal, wie stark Japan kompakt war, muss man ja auch nochmal dazu erwähnen. Und ja, Olympische Spiele, ich glaube, das hat er sich selber nicht erträumt, dass er da zweimal die Einzelsiegerin stellt, die
Ja.
Olympiasiegerin. Also das glaube ich, ich glaube, er wäre froh gewesen, wenn sie eine Medaille machen, das vielleicht im Mixteam so ungefähr, und dann wären sie schon zufrieden gewesen. Und auf einmal macht er drei Einzelmedaillen bei den Olympischen Spielen.
Ja.
Und und es hat ja nicht viel gefehlt, dass sogar auf der großen wirklich alle drei Medaillen an die Norwegerin gegangen wären. Und jetzt hat er wirklich ein Team geformt und wo er, glaube ich, auch drauf aufbauen kann, wo er sich jetzt nicht nur auf eine verlassen muss. Und die hatten ja auch viel Verletzungspech, darf man auch nicht vergessen. Und ja, man muss jetzt mal sehen, was er an Erfolge, die letzten Ereignisse, große Ereignisse hatte. Ich glaube, da war immer eine von ihnen dabei.
Ja, seit der WM, was ist es gewesen, 2017, glaube ich, lag die, als es dann losging, weil er hatte danach eine Maren Lündby, die Olympiasiegerin und Weltmeisterin geworden ist, und jetzt eben Anodine Ström, Eri Maria Qvandal, und ja, jetzt fehlt uns von den verletzten Namen noch jemand aus der letzten Saison mit Thea Minjan-Björset. Also wenn man sich die auch noch dazu denkt, was das für eine Breite ist. Die
Und
haben
relativ jung
leider,
noch, also nicht
ja.
zu alt, das kommt ja auch noch dazu. Also die haben eigentlich eine gute Mischung, finde ich, zwischen alt in Anführungsstrichen und jung und Nachwuchs. Das hat kaum noch ein anderes Team gerade. Das hatten wir Deutschen auch mal eine Zeit lang. Und jetzt sind es die Norwegerinnen.
Die rennen in das gleiche Problem, was ihr damals hattet, Uli, vor so 10 Jahren, würde ich sagen, dass sie mehr Springerinnen als Startplätze haben, leider.
Genau, und das wäre noch so eine Enttäuschung oder eine Kritik an die FIS mit den Startplätzen. Das gefällt mir gar nicht. Und mir ist das ja bis vor Olympia gar nicht bewusst gewesen, dass viele Nationen nur drei Leute, das hat jetzt nichts mit der FIS zu tun, drei pro Nation stellen dürfen. Und das tut einfach weh, wenn man wirklich Sportler ist und es darum geht, wer sind die Besten, tut die Entwicklung sehr, sehr weh zuzuschauen. Und jetzt natürlich mit 5 Startplätzen oder 6 Startplätzen ist das natürlich auch sehr bitter. Zumal, was wir auch schon 100 Mal erwähnt haben, die zweite Reihe bei den Frauen einfach nicht gut ist, die COC-Reihe, wo man sowas vielleicht einmal kompensieren kann und sagt, okay, dann ist noch eine jüngere Athletin eben noch ein Jahr mehr im COC. Aber
Ja.
ja, und in der Situation war ich ja auch vor 10 Jahren, wo ich dann auch irgendwie, klar, der Unfall kam auch noch dazu, aber immer so ein bisschen im Zugzwang war und dann irgendwo auch ein bisschen gezwungen war aufzuhören, gerade auch nach dem Unfall, aber weil die Mannschaft auch extrem stark war. Und wenn man dann sieht, auch wie schnell es dann zusammengebrochen ist, das ist dann auch manchmal sehr erschreckend, wie schnell dann doch sowas dann passiert.
Ja. Zu einer Abschlussfolge in der Saison gehört ja auch, dass wir uns von Namen verabschieden, die ihre Karriere beenden. Wir haben in der letzten Folge ja auch schon ausführlich drüber gesprochen, wer sich in Planitza da alles so die Ehre gegeben hat. Aber Uli, du als ehemalige Teamkollegin, da gehen natürlich jetzt zwei große Namen, zwei erfahrene auch von Bord. Was möchtest du zum Ausstand von deinen ehemaligen Teamkolleginnen Katharina Schmid und Anna Holland vielleicht noch sagen?
Ja, ich glaube, bei Anna Holland war es vielleicht auch ein bisschen Zeit jetzt. Hat sie ja auch, glaube ich, oft immer mal ein bisschen durchgekämpft, gerade auf den größeren Schanzen, aber hat es eben noch durchgezogen. Ich glaube, wurde letztes Jahr auch noch, oh, jetzt muss mir helfen, hat sie letztes Jahr WM-Medaille? Nee, da war sie, glaube ich, nicht im
Nee,
Team.
nee,
Da war sie nicht im
Planitza war
Team,
die.
aber in Planitza, wo
Genau.
sie nochmal Teamweltmeisterin geworden ist, also auch
Ja.
einige große Titel gewonnen, damals auch das Mixteam in Oberstdorf, glaube ich, damals sehr überraschend, wo sie das
Stimmt,
Mixteam
ja.
gewonnen haben. Also das war ja so ein Highlight von Katharina Schmid und Anna Holland, wo man gar nicht gedacht hatte, dass sie überhaupt eine Medaille holen, die Deutschen. Das sind so Momente, die mir zu ihr einfallen. Und Katha kenne ich ja seitdem Katha 13 ist, also wir sie so ein bisschen mit großgezogen haben im Team. Die, glaube ich, sehr davon profitiert hat, dass sie erstmal aus Oberstdorf kommt, also immer Top-Trainingsbedingungen vorgelebt bekommen hat, dass sie in eine Mannschaft gekommen ist, wo sie einfach auch sich erstmal entwickeln konnte. Muss man auch sagen. Dann kam das Mixteam natürlich auch immer sehr zum Vorteil für sie, wo sie dann auch schon die ersten Titel gewonnen hat. Und dann kam eben der große Durchbruch, sage ich mal. Ihr hätte ich es auch zugetraut, dass sie eigentlich mal den Gesamtweltcup gewinnt, wo sie auch zweimal auf einem guten Weg war. Dieses Jahr war sehr holprig. Ich glaube, das kannte Katar leider auch noch nicht so in dem Ausmaß, dass es auch mal anders laufen kann. Das tat mir natürlich sehr leid. Aber ich hoffe, dass sie diese Saison trotzdem nicht zu negativ sieht dafür, dass sie Fahnenträgerin war, dass sie nochmal skifliegen durfte. Ihr Traum ist noch in Erfüllung gegangen, die 200-Meter-Marke zu knacken. Und in meinen Augen, klar, waren die letzten 2 Jahre vielleicht ein bisschen zäh, aber andere wären froh, wenn sie überhaupt so eine Saison gesprungen wäre. Darf man auch nicht vergessen. Also, das sieht man mal, was sie für ein Level erreicht hat, wo sie auch fast vierfache Weltmeisterin im Planister geworden ist. Das war ja auch so ein, denke ich mal, ihre Highlight-Saison so ein bisschen mit, was sie alles erreicht hat. Und sie ist ja noch nicht mal 30 Jahre alt. Also vielleicht hat sie auch einen Tick zu früh aufgehört. Aber ich, wenn man, wenn ich habe ja gesagt, ich kenne sie seitdem sie 13 ist, seitdem war sie auch im Nationalteam. Sie war beim ersten Weltcup mit dabei, der war 2011. Also wenn man dann weiß, wie lange sie dabei ist, weil sie auch den Vorteil hatte, eben relativ jung schon überall mit dabei sein zu dürfen, ja, dann denke ich mal, hat sie den wohlverdienten Ruhestand erreicht im Skispringen. Ich hoffe, sie bereut es nicht, dass es vielleicht ein Tick zu früh war, aber ich denke, sie wird genau wissen, was sie macht, was sie vorhat. Ich glaube auch ein sehr Familienmensch. Könnte ich mir auch vorstellen, dass sie dann Familie gründet demnächst oder erstmal einfach für sich lebt und einfach Sachen macht, die ihr Spaß machen. Und ja, ich wünsche den beiden nur ja, alles, alles Gute. Haben viel fürs Frauenskispringen getan, gerade Katar. Und ich denke, wir werden sie an der einen oder anderen Stelle mal wiedersehen.
Wird auf jeden Fall sehr, sehr komisch sein. Also gerade, also ich kenne Frauenskispringen nur mit Katharina Schmid oder damals noch Althaus. Das ist also gerade als Beobachter wird das, glaube ich, erstmal ein bisschen komisch sein. Ich hatte witzigerweise vorhin, ich habe heute sehr, sehr lange im Auto gesessen, noch so drüber nachgedacht und dann auch nachgeschaut. Mein allererster Frauenweltcup, den ich vor Ort gesehen habe, war Schonach. 2013, Anfang 2013. Und dann habe ich mal geguckt, weil es mich dann auch interessiert hat, wer aus dem damaligen Feld eigentlich heute noch aktiv ist. Es waren, glaube ich, 46 Starterinnen oder so und ganze zwei von denen sind heute noch aktiv. Das eine ist wenig überraschend, Yuki Ito. Das wird auch komisch sein, wenn die irgendwann mal aufhört. Und das andere war damals die sehr, sehr junge noch Chiara Hölzel, hieß sie damals noch, heute Kreuzer.
Aber die hat ja auch die Saison, da wissen wir auch nicht, wie es weitergeht, ja.
Ja, also sie hat selber verlauten lassen, das ist es noch nicht gewesen. Also ein Karriereende steht jetzt noch nicht im Raume. Aber wenn man sich das mal überlegt, allein jetzt in diesen, jetzt sind es ja dann 13 Jahre, wer da alles gekommen und gegangen ist, auch irgendwie Wahnsinn. Also
Nee, Julia
das,
Kükin war nicht dabei. Weil die ist ja auch
an dem
mega lange
Wochenende glaube
dabei.
ich nicht, ja.
Gut, aber so insgesamt, die hat ja auch
Genau,
dieses Jahr dann
ja.
aufgehört. Das ist ja auch so ein Phänomen, die kenne ich ja auch seitdem sie 13 ist. Ich weiß noch, die ersten Japan-Touren mit Julia Kükin. Also
Ja.
erzähle ich jetzt nicht zu viel, aber unvergesslich. ja, das war, glaube ich, so ein bisschen damals unser, ja, dass wir mit sehr vielen jungen Athleten auch schon unterwegs waren. Ne?
Ja.
Sarah Takanashi war ja damals auch sehr, sehr jung. Also wenn man weiß, wie lange die jetzt auch schon dabei ist. Und jetzt hat sie dann mal die 30, glaube ich, geknackt, aber
Dieses Jahr,
ja.
ja, genau,
Genau, also auch
ja.
wenn man weiß, wie lange, also wie früh sie dann im Weltcup war und den mit dominiert hat, da weiß man auch, wie lange, und
Ja.
man darf nicht unterschätzen, was das wirklich auch mit jemandem macht. Also jedes Jahr so viel zu reisen, sich jedes Mal der Konkurrenz auszusetzen, auch was da jetzt medial natürlich gewachsen ist drumherum, auch allein schon durch Social Media, was jeden dann erreicht hat, da so standzuhalten. Ja, auch wenn Sarah Takanashi zum Beispiel auch nicht immer ganz vorne mehr dabei war oder jetzt vielleicht auch eine Kata dieses Jahr, aber sie haben ja jede Entwicklung mitgenommen, also auch eine Kata, jede Regeländerung. Ich glaube, Katas Vorteil war aber auch eher, dass sie eine kleine Springerin war, eine kleine Athletin. Das war, glaube ich, ein sehr, sehr großer Vorteil für Kata. Und dass sie von klein auf in Oberstdorf da aufgewachsen ist und eigentlich auch immer in ihrer Heimat trainieren durfte.
Ja.
Also auch viel zu Hause sein konnte, trotz dass man viel unterwegs war. Ich glaube, das war wirklich Katas großer Vorteil und dass sie natürlich so ist, wie sie ist. Also es ist ja nicht nur, weil ich aus Oberstdorf komme, komme ich an die Weltspitze.
Kann man also sagen, das Skispringen hat erst sie großgezogen und dann hat sie das Skispringen mit großgezogen. Das kann man, glaube ich, so als Abschlusssatz unter
Und
ihrer
trotzdem klein
Karriere
geblieben.
schließen. Aber die
Nicht von der
Kleinen
Größe,
sind
nicht von
ganz
von der Erfolge, ja, genau. Von der Erfolge ist
rausgekommen.
sie ja mit die erfolgreichste Skispringerin.
Eine ganz große auf jeden Fall,
Viele
ja.
Titel fehlen ihr ja auch nicht. Aber sie hatte wirklich
Eigentlich.
auch sehr, sehr bittere Momente. Also es ging nicht nur, also gerade das Mixteam, wo sie, glaube ich, Olympiasiegerin hätte werden
Ja,
können.
ja, ja.
Jetzt natürlich auch Olympische Spiele, das kennt sie, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob sie das überhaupt schon mal so in der Form hatte, nachdem sie so erfolgreich war. Das waren, glaube ich, schon sehr, sehr bittere Momente. Und ich glaube, für sie war es ganz wichtig, dass sie noch die 200 Meter schafft.
Absolut. Sonst wäre es ja auch irgendwo in der Hinsicht eine Unvollendete gewesen. Also das hätte nicht sein dürfen, dass eine Skispringerin ihrer Klasse das nicht erreicht hätte in den Zeiten. Dann, ja, kommen wir langsam so zum Ende. Also klar, Glaskugel hin und her. Ich glaube, wir brauchen jetzt nicht drüber zu spekulieren, wie es denn in der nächsten Saison aussieht. Aber ich bin schon dafür, dass wir Wünsche äußern dürften. Was wir uns von der nächsten Saison wünschen. Daniel, du hast jetzt längere Zeit zugehört. Wenn du jetzt darüber nachdenkst, Mensch, es steht jetzt auch wieder ein WM-Winter an, es steht die erste Vierschanzentournee für die Frauen an. Was würdest du dir vom nächsten Winter wünschen, wenn wir uns dann in einem Jahr wieder hören?
Ja, ich hoffe, dass die Vierschanzentournee ähnlich gut verläuft, erstmal wie die Skifliegen der Frauen jetzt, dass wir da ähnlich positiv drüber sprechen. Und dann musste ich in diesem Jahr so ein bisschen zähneknirschend feststellen, dass das Superteam ein paar ganz gute Wettkämpfe, ein paar ganz spannende hervorgebracht hat. Ich wünsche mir trotzdem wieder mehr Teamwettbewerbe, weil das ist für mich einfach eine total tolle Wettkampfform. Habe ich jetzt auch in Planica total gut gefunden, dass es da wieder so einen großen Teamwettkampf bei den Männern gab und würde mich freuen, wenn wir davon wieder ja eins, zwei mehr sehen würden.
Kann ich mich nur anschließen. Also, ich meine, es ist eine immer noch eine WM-Disziplin, auch gerade bei den, also Teamwettkämpfe bei den Frauen. Bitte macht das wieder, liebe FIS, wenn jemand zuhören sollte. Das wäre auf jeden Fall ein großer Wunsch. Und ein zweiter, der jetzt vielleicht auch am Anfang der Folge durchgeklungen ist, bei aller Verneigung und bei allem Respekt vor den Geschwistern Nika und Domen Preoz, Wahnsinn, was die abgerissen haben, aber ich würde mir mal eine Saison wünschen, wo es bei beiden Gesamtweltcups wirklich spannend ist. Es muss nicht bis zum letzten Springen sein, um Gottes Willen, aber dass man zumindest darüber spekulieren kann, hey, es gibt da zwei oder sogar drei Anwärter für eine längere Zeit und wenn sich dann auf Strecke jemand durchsetzen sollte, alles fein. Aber gerade jetzt so im Flugshow-Zeitalter, würde ich das jetzt mal so betiteln, sind wir da wirklich nicht von verwöhnt worden. Deswegen wäre das noch ein großer Wunsch von mir auf jeden Fall.
Ja, das hatten wir
Also.
vor einer Zeit hatten wir das ja auch schon mal gesagt, dass wir uns wünschen würden, dass jetzt nicht immer die rot-weiß-roten Flaggen ganz vorne wären. Und ich glaube, ganz ähnlich ist das Gefühl auch bei den Preoz-Geschwistern, dass es da ein bisschen mehr Spannung geben würde.
Also der Dauerschleifen-Ohrwurm des Planitzer-Wochenendes war die slowenische Nationalhymne. Ich habe irgendwann aufgehört mitzuzählen, wie oft sie die gespielt haben. Also, wirklich, es geht nicht um das Land oder um das Musikstück, sondern es geht darum, dass maximalst oder erhöhte Spannung an der Spitze wünschenswert wäre.
Aber man muss ja auch mal sagen, der Dom Prius hat ja jetzt überhaupt das erste Mal den Gesamtweltcup gewonnen. Ne? Also es klang jetzt so ein bisschen, als wenn der jetzt jahrelang da vorne war. Im Endeffekt war er jetzt ein Jahr
Nein.
vorne, aber hat alle Rekorde geknackt. Und das mag ich ja dann doch wieder, wenn jemand so eine Saison gesprungen ist und sehr viele Rekorde knackt. Davon bin ich ja auch Fan. Deswegen tat es mir fast ein bisschen leid, dass er nicht nach dem 15. beziehungsweise Lahti disqualifiziert worden ist. Wenn
Das,
ihm jetzt
ja.
noch ein Wettkampf auch in Vikersund gefehlt hat. Also durch Vikersund gefehlt hat. Weil dann wäre er doch ein heißer Kandidat gewesen, so einen endlos oder so einen dauerhaften Rekord noch zu schaffen. Da bin ich ja schon Freund von. Und wenn man überlegt, die Nika hat jetzt dreimal einen Gesamtweltcup hintereinander gewonnen. Ja, muss man auch natürlich sich verneigen. Aber mit der Spannung habt ihr schon recht, dass das. Also ich würde es mir am liebsten bei der Vierschanzentournee mal wieder wünschen. Also klar, du hast schon recht, das habe ich mit vergessen mit den drei Österreichern. Da war es ja bis zum Schluss spannend. Aber eigentlich auch nur, weil es die Jury da ein bisschen, sag ich mal, in Anführungsstrichen verkackt hat. Weil sonst wäre es, glaube ich, auch nicht so spannend gewesen unter normalen Umständen. Einfach mal unter normalen Umständen, dass man vielleicht drei, vier, fünf Kandidaten hat, die sich dann um den Goldenen Adler ja, streiten, sag ich mal. Und was ich mir wünsche, ist einfach wieder nächstes Jahr auch so, dass, sag ich mal, wie weit jetzt Betrug stattgefunden hat oder nicht, wissen wir nicht. Wir haben jetzt jede Saison gedacht, die waren alle fair, weil das wird ja keiner disqualifiziert, aber dass sie da weiter auf dem richtigen Weg bleiben, aber sich nicht noch zu sehr verreglementieren, weil manchmal ist es ja schon schwer für die Zuschauer alles nachzuvollziehen und sind ja zum Glück auch ein bisschen von den Wettkampfsystemen abgekommen, was sie mal im Sommer geübt haben, dass sie da nicht auf irgendwelche neuen Ideen kommen.
Oh Gott, ja.
Da haben wir gar nicht, also das haben sie ja dann doch, müssen wir jetzt auch nicht erklären. Also, dass es einfach mal Skispringen bleibt und nicht noch diese Neuerung und das. Und dass sich einfach mal vielleicht doch auch trotzdem wieder ein Tick mehr auf den Sport konzentriert wird und nicht auf das Drumherum immer noch größer machen zu wollen und eigentlich gar nicht mehr es um den Sportler oder um die Sportlerin an sich geht. Das würde ich mir wünschen, weil das passiert ja leider nicht nur im Skispringen, sondern fast jeder Sportart, dass das ja fast nur noch Beiwerk oder ist, was sie machen. Und da würde ich mir das mal wieder hinwünschen, dass wir da mehr hinkommen, gerade die, sage ich mal, die richtigen Skisprungfans sind und nicht einfach mal zur Vierschanzentournee fahren, weil das eben man einmal gesehen haben muss im Leben, sondern wirklich für die wahren Fans, sage ich mal, wieder da mehr gemacht wird und ja. Dass es einfach nicht in die falsche Richtung geht, weil das habe ich manchmal leider das Gefühl jetzt mittlerweile beim Skispringen.
Das würde ich doch sagen, ist ein treffendes Schlusswort, liebe Uli. Da können wir uns dir auf jeden Fall nur anschließen. Dann würde ich sagen, damit ist die Saison 2025, 2026 jetzt wirklich hochoffiziell auch Geschichte. Und ja, darf mich nicht nur für diese Folge, sondern auch für ganz, ganz viele in den vergangenen Monaten bei dir bedanken, dass du mit dabei warst. War immer schön, mit dir zu fachsimpeln. Und ich gönne dir jetzt auch deine wohlverdiente Frühlingspause, liebe Uli.
Ja, hat mir auch immer Spaß gemacht, auch wenn ich manchmal ein bisschen unter Zeitdruck gerade. Aber ja, es freut mich, dass ich wieder so oft dabei sein durfte. Es macht mir auch immer Spaß. Man bleibt ja auch damit dran und ist nicht so weit weg. Und während des Wettkampfs gehen mir auch viele Sachen immer durch den Kopf, wo ich denke, Mann, warum passiert denn das wieder und das wieder? Und da bin ich ganz froh, mit solchen, ja, sage ich schon, Experten wie euch, da wirklich so ein bisschen Fach zu simpeln, weil das kann man ja auch nicht mit jedem in der
Stimmt, ja.
Familie oder so. Und das macht ja mir besonders Spaß, weil mit denen kann man sich so gut unterhalten über Skispringen wie mit euch und wo wir auch alle so auf der gleichen Wellenlänge sind. Ja, das bin ich wieder. Einfach mal ein bisschen nicht nur diese 30-Sekunden-Momente, sondern einfach mal wieder mehr den Sport betrachten. Das kann man mit euch in der Flugshow gut und kann ich mich auch nur bei den Zuschauern bedanken, weil ihr tragt das Ganze ja mit, dass es uns hoffentlich noch eine Weile gibt und hoffe auch, dass es euch natürlich immer Spaß gemacht hat und wir euch auch so ein bisschen weiterhelfen konnten in Fragen und was euch so durch den Kopf gegangen ist.
Ergänze gerne an der Stelle noch, ich durfte ja auch einige von euch in Planica treffen, waren sehr, sehr nette Gespräche, sehr, sehr netter Austausch mit euch und es gab nur Lob in den höchsten Tönen. Deswegen leite ich das auch gerne on air noch an euch weiter. Von daher, ja, vielen, vielen Dank dafür. Und auch vielen Dank an dich, lieber Daniel. Du hast ja vor, jetzt müsste es bald ungefähr ein Jahr so dein Flugshow-Debüt quasi gegeben. Bist aber auch zu einer Konstante hier geworden. Und ja, vielen Dank, dass du die Saison mit uns bestritten hast.
Ja, vielen lieben Dank. Also das war ja meine erste Saison hier und ich kann mich da Uli nur anschließen. Das macht wirklich super Spaß, hier mit euch zu sitzen und darüber zu sprechen. Und auch danke nochmal, dass du das mit dem Feedback weitergegeben hast, Luis, weil ich mir da natürlich auch Gedanken gemacht habe. Ist ja immer ein bisschen schwierig, wenn so eine neue, oder nicht schwierig, aber wenn ich Podcasts höre, die schon so eingespielt sind und dann kommt eine neue Stimme, das braucht ja manchmal doch ein bisschen. Und ja, ich hoffe, es hat allen ein bisschen Spaß gemacht. Und ja, mir hat es auf jeden Fall gro sehr großen Spaß gemacht, das letzte Jahr mit euch hier über Skispringen zu sprechen.
Super, das freut uns doch. Lieben Dank auch an der Stelle an die liebe Julia Kemp, die ja auch das ein oder andere Mal in dieser Saison zu Gast war und ihre Sicht der Dinge mit so ein bisschen eingebracht hat, ihren Enthusiasmus vor allem. Ja, sie bringt ja auch noch mal ganz, ganz andere Blickwinkel und Positionen mit. Deswegen auch, liebe Julia, falls du das hier hörst, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Und natürlich auch an unseren Schweizer Freund Andreas Anti Schuler, mit dem ich auch sehr, sehr lustige Stunden nicht nur im Podcast verbracht habe, sondern auch in Planica immer riesen Gaudi mit ihm und ja, er mit seinem mit seiner Sicht auf die Dinge und seiner Expertise und vor allem manchen Schweizer Wortkreationen eine absolute Bereicherung hierfür und ja, auch vielen Dank an euch da draußen fürs Hören in allererster Linie. Wir sind auch dieses Jahr wieder gewachsen. Ihr habt es auch ja gemerkt, unter anderem dadurch, dass es jetzt in diesem Podcast Werbung gibt. Das habt ihr mit ermöglicht durch euren Support, dass zumindest ein kleines Taschengeld mit reinkommt, dass wir zumindest annähernd kostendeckend arbeiten können. Das ist sehr, sehr schön. Auch ansonsten vielen Dank für eure ganzen Nachrichten, für eure Fragen, nicht zuletzt und Adler der Woche Vorschläge, die ihr so eingeschickt habt. Auch das ist ein großer Teil dieser Sendung. Und ja, das hat wirklich großen Spaß gemacht. Wir gönnen uns jetzt eine kleine Frühlingspause, haben wir uns jetzt auch verdient nach dem letzten halben Jahr. Wann genau wir zurückkommen, mag ich an der Stelle noch nicht zu versprechen, aber ihr kennt es von uns. Es geht dann im Frühsommer weiter. Und ja, in dem Sinne wünschen wir euch eine gute Zeit, erholt euch gut von der Saison. Die nächste kommt bestimmt und in diesem Sinne gehabt euch wohl, fliegt, soweit es geht.